So, komm, Robert, da vorne Coworking Space Gänsemarkt. Da vorne links ist der Eingang. Lass mal reingehen.
Oh, sieht das nett hier aus. Guck mal, wie cool das eingerichtet ist.
Mensch, wie in New York, du. Und guck mal, obwohl wir in Hamburg sind, hat keiner einen Elbsegler auf dem Kopf. Lass mal, komm, wir setzen uns da.
Los?
Wir setzen uns hier mal hin, du.
Ach, guck mal, aber nur Jungspunde, das gibt's ja nicht. Da ziehen wir das Durchschnittsalter direkt nach oben.
Ich sehe hier nur Generation Z, du.
Apropos Generation, was bist du für eine Generation, Stefan?
Das fragt man doch nicht, oder? Also.
Jetzt kennen wir uns schon so lange, ich kann nicht das fragen.
Ja, optisch wahrscheinlich später Babyboomer. Im Herzen bin ich Millennial, aber gemäß Personalausweis muss ich mich outen als Generation X. Und du?
Überleg dir das nochmal, im Herzen Millennial, weil ich bin Millennial und wir waren so ätzende Lebenslaufschrubber.
Mensch, du, und dann, aber du darfst mich weiter duzen, da wollen wir mal nicht so sein. Aber sag mal, wenn ich mir das hier anschaue, alle Generation Z, das ist ja eher die Ausnahme so im betrieblichen Alltag, dass alle richtig schön monokulturell aus einer Generation kommen. Oder
das stimmt.
Hast du das jemals schon mal erlebt?
Nö, nur nie. Ich würde sagen, Organisation ist ein Mehrgenerationenhaus, würde ich sagen. Ne? Da hast du ja 4 Generationen vereinigt und die dürfen alle schön zusammenarbeiten. Ne? Also Clash der Generationen, wenn du so willst.
Wie oft würdest du dir vorstellen, kommt es da zu Clashes pro Tag?
Och, würde ich eher sagen, dann kommt es nicht zu Clashes. Ne? Das wär wahrscheinlich die bessere Frage, oder?
Ja, mein Lieblingsbeispiel ist ja GF Nicole. Und da hörst du schon am Vornamen, dass das irgendwie Generation X oder Babyboomer sein muss. GF Nicole kommt rein und gibt der lieben Hanna aus dem Marketing ein riesiges Projekt, tolle Verantwortung, richtig schön zur Profilierung. Und Hannas erste Frage an Nicole ist, kriege ich dafür mehr Geld? Und Nicole dreht völlig am Teller, geht nach Hause und kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Ne? Das ist... Das ist wahrscheinlich sinnbildlich für den täglichen Wahnsinn. Das wird dann nur noch getoppt vom GF Michael, der seinen Social-Media-Mitarbeiter Leon im Stuhl hängen sieht, Gesicht nach unten, Arme verschränkt. Und Leon trägt halt zur Schau, dass er einen schlechten Tag hatte, ne? Und geht davon aus, dass das völlig in Ordnung ist, wenn es nicht so am Tag läuft, dass man das auch durchaus zeigen kann. Ne? So, Michael dreht frei. Ne?
Ja. Aber ich meine, die Frage von Hanno kann man ja schon stellen. Ne? Du gibst mir Verantwortung, was kriege ich mehr? Ne? Wurde ja jahrzehntelang so vorgelebt. Ne? Was bringt es mir? Da die Egozentrik und jetzt kriegst du die Quittung. Ne?
Ja, du, ich meine, die Frage ist völlig legitim. Ne? Umgekehrt ist natürlich auch wiederum
sollte
die Frage.
Sollte man vielleicht nicht so direkt stellen. Ne? Als alte Männer wissen wir natürlich, manchmal ist um die Ecke spielen, kommt man auch zum Ziel, anstatt so direkt frei heraus. Aber ich meine...
Ja,
das
man
Recht
müsste,
einer jeden jungen Generation, ne?
Ja, man müsste, aber zumindest müsste man sich darüber im Klaren sein, dass es jetzt nicht per se dafür viele Punkte gibt beim Gegenüber, je nachdem, welche Generation der oder die gegenüber halt so angehört. Ne? Und deswegen, Simon Sinek beschreibt ja die Generation Z als emotional unprofessionell. Ne?
Autsch, wie meint er das?
Was natürlich ein harter Schlag ist. Naja, weil er sagt, im Grunde ist das eine Generation, die qua Sozialisation im Grunde weder stressresistent noch konfrontationsfähig ist. Und das gekoppelt mit so einem Level an emotionaler Unprofessionalität, das führt dazu, dass man halt diese Gefühle zeigt und damit im Zweifel auch nicht umgehen kann. Und na, kann man sich natürlich dran abarbeiten.
Spannend.
Ja, ja. Aber also, er sagt im Grunde, ist man damit nicht so richtig gut aufgehoben im normalen Wahnsinn des beruflichen Alltags. Ne?
Das heißt, ich übersetze mal, Simon Sinek sagt, ich habe meinen Erziehungsauftrag völlig an die Wand gefahren.
Genau.
Weil es sind ja seine Kinder, die
so
da ja reinkommen. Und die findet er als emotional unprofessionell.
So ist es. So
also ist wer es. Trägt die Verantwortung dafür? Ne? Also... Ich weiß nicht. Ich finde es spannend. Ich meine, die Frage von Hannah, ne, ich wäre auch angepisst, ne? Aber letzten Endes, Millennial, ich hatte ja vorhin nochmal gemeint, ich war so ein Lebenslaufschrubber, ne? Ich bin noch wirklich, musste noch betteln beim Unternehmen, dass ich hier arbeiten darf. Und die haben mir wirklich das Gefühl gegeben, ey, zünd jeden Tag Dankeskerzen an, dass du, wir dir hier erlauben, jeden Tag zu kommen. Mhm. Und jetzt merken plötzlich unter dem Hoppla, ich muss da aus dem Quark kommen, weil da kommt jetzt eine Generation Z. Und die fragt einfach frei heraus, ja, warum soll ich für dich arbeiten? Und die Argumente, die du mir sagst, das sagt mir dein Konkurrent auch, die sagen das Gleiche. Und sorry, dein Chef ist ein Arschloch, für den will ich meine Lebenszeit nicht investieren. Eure Produkte finde ich eigentlich kacke. Und ja, mach ich nicht. Hm. Und manchmal denke ich mir, ey, ich wünschte, ich hätte auch diese Fragen gestellt, ne? Weil dadurch kommt auch eine Menge Filz einfach auch mal raus, weil Unternehmen plötzlich merken, oh, ups, vielleicht sind wir doch nicht so anders zur Konkurrenz. Jetzt müssen wir uns plötzlich irgendwie richtig dranhängen, überhaupt noch Talente zu kriegen. Und wenn schon unsere zukünftigen Mitarbeiter die Frage stellen, wenn du eine schlaue Person bist, könntest du unmittelbar fragen, ja, vielleicht stellen Kunden sich die gleiche Frage, welchen Sinn macht es überhaupt bei uns zu kaufen?
Ja, ich meine, im Grunde ist es ja so, ne, das ist ja also völlig klar, das hat eigentlich ja nichts mit Geburtsdatum zu tun, sondern ist ja primär so ein Mindset-Ding. Und das etwas überstrapazierte Beispiel ist ja, Ozzy Osbourne und König Charles sind ja tatsächlich der gleiche Geburtsjahrgang. Ne? Und wenn, wenn du dir jetzt anschaust, wie die so drauf sind, dann
und Namensvetter.
Ja, genau. Aber dann haben die jetzt nicht unbedingt, glaube ich, eine große Schnittmenge. Ne? So. Und das ist natürlich, also damit will
und
ich sagen.
Im Schloss.
Ja, aber damit will ich sagen, dass das Geburtsdatum und jetzt auch die Zuordnung nach Generation, das ist natürlich jetzt nur so ein Mittelwert und ein Stereotyp, dass man einfach mal irgendwie auf so eine, ja, ich sag mal, eine extreme, vielleicht auch Übertreibung mal schauen kann. Und das Ding, was du gerade beschreibst, es ist ja nun mal so, dass jede Generation was an den Tisch bringt. Ne, unterschiedliche Sozialisationen, wie sie groß geworden sind, Werte, politische Situation, Krise oder nicht. Also klar, ne, das macht was mit der jeweiligen Generation. Wie sind die Eltern? Was ist denen wichtig? Ne, die wiederum ja reagieren auf das, was ihre Großeltern oder ihre Eltern richtig oder falsch machen. Ist völlig klar. Und das war schon immer so. Und was wir, glaube ich, in der Diskussion oft vergessen, ist, dass Generation Z ja jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich da aus der Reihe springt, im Sinne von, die sind halt anders. Die sind halt einfach anders. So, und die sind genauso anders wie die davor auch. Und die davor auch und die danach auch wieder. Also auch eine Generation Alpha, die nach Z kommt, da wird wahrscheinlich die Generation Z sagen, wow, sind die anstrengend. So. Aber ne, das, ich würde es ja umdrehen und sagen, was bringen die denn mit, was bringen die denn an den Tisch? Die stellen gute Fragen, die stellen auch unbequeme Fragen. Das ist aber ja, das ist ja ein Stimulus, das ist ja nicht etwas, was ich abwehren muss, das muss ich aufnehmen und im Grunde damit was tun und ich muss das als Bereicherung sehen, aber umgekehrt muss ich natürlich auch in jeder Generation die Bereitschaft haben, zu reflektieren, dass man selbst ja auch im Grunde diesen Wahrnehmungsfehler mitbringt. Das heißt, auch ich aus meiner Generations- oder aus meiner Mindset-Brille muss auch anerkennen, ich bin hochsubjektiv und nicht richtig und nicht falsch, ich bin, wie ich bin. Ich muss mich relativieren können. So, wenn ich das zusammenführe, dann ist ja das, was da entsteht, wenn 3 bis 4 Generationen unter dem typischen Firmendach zusammenarbeiten, das ist ja dann eher bereichernd, weil es sich ergänzt, weil es Stärken kombiniert, ist ja viel spannender als irgendeine Monokultur, welcher Generation auch immer, oder?
Aber nur prinzipiell, ne? Weil wenn du es nämlich nicht schaffst, die zum Kooperieren und zur Zusammenarbeit zu bewegen, sondern wenn Hans-Dieter seine Mails ausdrückt vom letzten Tweet von eben Wilhelmine, ne, und dann per Tippex die Korrektur rüberschickt und Wilhelmine sich denkt, was will denn jetzt der Neandertaler da? Weil mein Instagram-Post am Tag, der bringt mehr Reichweite als alle Social-Media-Accounts der Firma zusammen in der Woche, dann hast du ein Problem. Und es scheitert halt einfach an diesen Formaten, wo jede Person eine Perspektive zu dem Thema einbringt und man dann nach den roten Fäden dieser gemeinsamen Perspektiven sucht und dann daraus wieder einen gemeinsamen Nenner hinkriegt. Weil wenn du das halt nicht machst, dann sagt halt Hanna jedes Mal wieder aufs Neue, gib mir mehr Kohle, damit ich die Scheiße, die du für richtig hältst, die ich übrigens nicht für richtig halte, für dich operativ ausführe. Und dann haut's halt weiter nicht hin.
Aber dann sind wir ja schon tatsächlich einen Schritt weiter, ne? Dass wir nicht über Generationen reden und warum ist die eine doof und die andere noch doofer. Denn das ist destruktiv, das zieht Energie, das bringt nichts. Das
lohnt sich auch gar nicht.
Bringt nichts.
Ist witzig. Die Realität, ne? Muss man.
Ja, klar, lustig. Also Schenkelklopfer vorprogrammiert. Ja, aber einfach. Natürlich völlig behämmert. Genau. Denn egal, wie man es redet und wendet, es wird wahrscheinlich keine Konstellation geben, in der man nicht mindestens 3 Generationen unter einem Dach hat. Ja. Wahrscheinlich oft auch 4. Und egal, wann das ist, es sind dann andere, aber es bleiben 3 bis 4. Und deswegen ist ja genau das, was du sagst, die Kunst, diesen Schritt weiterzugehen und das anzuerkennen. Und jetzt zu sagen, wenn es nun mal so ist, dann lass uns das nicht irgendwie als Problem identifizieren, dann lass uns das als Chance sehen und die Stärke daran zu suchen. Wir müssen es aber nur zusammenführen. Wir müssen schon einen Aufwand betreiben, eine Reflexionsübung draus machen, dass wir die Stärken der jeweiligen anderen Mindsets/Generationen, dass wir die anerkennen und uns nutzbar machen. Ja. Ja, das ist ja das Thema.
Aber weißt du, was
Kommunikation,
ich, was ich ja, in die, weil du es gerade sagst, was ich bei dem Thema einfach nie verstehen werde? Es ist doch für Unternehmen total Usus und normal zu sagen, draußen am Markt gibt es verschiedene Zielgruppen, unterschiedliche Kundensegmente, die versuchen wir alle spezifisch zu erreichen, für die lassen wir uns separate Kampagnen einfallen, für die machen wir separate Bilddarstellungen, Ansprachen und so weiter. Weißt du, macht jeder einen Haken dran, aber wenn es um die interne Kommunikation geht und zu den Mitarbeitern und zu den Mitarbeiterinnen, weißt du, dann wird oftmals nur alles über einen Schuh geklebt. Ne? Ja. Und dann hast du da irgendwie die Online-Marketing-Crack, ne, vor der wöchentlichen Schuhe fix und hast gleichzeitig noch Assistent XY und die tust du einheitlich auf dieselbe Art und Weise alle ansprechen und dann wunderst du dich, warum hier nicht jeder am Rumflippen ist und alles spur läuft. Ne, also ich finde halt einfach so, wie man es halt in den Markt raus, wie es selbstverständlich macht, muss ich mir doch genauso überlegen, wie hole ich denn jeweils die einzelnen Generationen ab? Die muss ich halt einen Ticken anders ansprechen als irgendwie ältere Zielgruppen. Und mein gemeinsamer Nenner und Kleber muss und kann ja nur immer wieder Missionsziel sein, Vision, wo wollen wir in 3 bis 5 Jahre stehen als übergeordnetes Ziel, damit alle in die richtige Richtung arbeiten. Aber meinetwegen Generation X, um mal bei dem bleiben, muss ich halt vielleicht einen Ticken anders ansprechen als meinetwegen Generation Z, damit ich sorge dafür, dass das auf Spur läuft. Oder bin ich da jetzt völlig daneben?
Nee, sehe ich genauso. Und ich meine, das Ding ist, du hast je nach Größe und Kultur und Tradition oder was auch immer, kulturelle Tradition in der Company, hast, glaube ich, du hast immer zwei Elemente, zwei Ebenen. Das eine sind sozusagen die Tools als solches. Mhm. Und by the way, da sind auch die ganz hippen, jungen, schnellen Firmen, die sind auch in aller Regel ziemlich im Chaos. Die haben zwar super Tools, aber viel zu viele und keiner weiß mehr, wie Kommunikation eigentlich funktioniert. Wenn es brennt, steht es eigentlich im Slack-Channel oder ist auf einmal eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht worden oder gibt es doch irgendwie Loom-Videos? Ne? Das ist dann, also da scheitert es nicht an der Tech-Affinität.
Da kriegst du noch so Feuer-Reels vom Brand in der Kantine.
Oder? Da hast du halt an anderer Stelle ein Problem, weil zu viel Technologie hilft dann auch nicht. Da geht es eher darum, sich zu vereinbaren. Ne? Wie planen wir, wo, wie sprechen wir, wann, mit wem, was sind Eskalationen und so weiter. Aber dann hast du in aller Regel, zumindest in den größeren Organisationen, auch in den tradierteren, dann hast du noch so dieses Thema Kommunikationsetikette. Ja, man sagt, okay, jetzt haben wir die Tools und Kanäle, sind irgendwie klar, wie Kommunikation hier funktioniert, aber jetzt hast du auch eine Etikette. Und es ist in einer kleinen Company völlig, völlig cool, dass irgendwie der Azubi, keine Ahnung, Johann, dass der irgendwie eine Sprachnachricht per WhatsApp an den CFO ballert.
Was und sagt, mega hier, findet.
Ja, das ist in einem Startup, findet der das cool und ne, hier, Monatsabschluss verzögert sich, hau rein, ne? So, das ist kein Ding. Und das machst du bei der Deutschen Bank, dann hast du einen Termin beim HR-Leiter, ne? So, das ist ja klar. Deswegen gibt es immer noch auch eine kulturelle, so eine Etikettendimension, über die muss man auch reden. Weil das natürlich auch ein Clash-Potenzial ohne Ende hat. Und es ist nicht uncool, das auch mal anzusprechen und sagen, pass mal auf, das sind Sachen, das wollen wir vielleicht gar nicht. Oder das sind Sachen, die finden wir besonders gut. Und das ist keine Tool-Frage, das ist eine Etikettenfrage oder wie heißt es, Etikett? Etikette, ja. Okay. Die Art und Weise, wie man dann diese Tools verwendet. Da darf drüber gesprochen werden. Das ist nicht uncool, das ist nicht bürokratisch, das ist im Zweifel nur ein Weg, dieses Clash-Potenzial, diese Irritation in der Kommunikation über Generationen und Mindsets hinweg zu reduzieren.
Aber ne? Guck mal, da sind wir schon fast bei Utopia, Stefan. Ne? Ich meine, die meisten Firmen, die kriegen ja nicht mal ein Meeting sauber orchestriert, ne? geschweige denn vorbereitet, und lieber einfach mal jeden einladen, der irgendwie Thomas heißt, um sicherzustellen, dass der Abteilungsleiter auch sich wirklich mit dabei ist. Ne? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss halt gucken, in welchen Szenarien muss was wie passieren oder koordiniert man sich oder führt man sich irgendwie zusammen. Es gibt einfach keine klaren Regeln, wie was abzulaufen hat. Ne? Also ein Meeting muss vorbereitet sein, nur die Personen, die wichtig sind, und wir müssen vorher definieren, was wir rausgehen wollen. Eigentlich ist es ja an sich relativ einfach, was passieren muss. Ne? Aber man kriegt es irgendwie nicht orchestriert. Und dann kommen die Einzelnen nicht aus dem Quark, weil die einen sagen so, jetzt seit 30 Jahren faxig. Und die anderen sagen, ich bin mit WhatsApp groß geworden, und wie kriege ich die jetzt auf eine Linie gebracht? Ne? Und ich glaube, wenn man da halt nicht irgendwie mal sich als Firma mal sauber hinsetzt und sagt, das ist jetzt hier unsere Kommunikationsform, die ist es, und die müssen jetzt alle irgendwie nutzen und einheitlich nutzen, und wir machen da nicht 10.000 Nebenschauplätzen, dann läuft es halt völlig aus dem Ufer. Ne?
Ja, aber das meine ich ja. Ne? Deswegen ist das überhaupt nicht Utopia, sondern das ist der einzige Weg.
Das ist der einzige Weg, aber wie willst du ihn einführen? Ne?
Ja, aber das funktioniert schon. Amazon macht das seit Jahrzehnten. Ja, es gibt Regeln.
Ja, die haben ihr eigenes Format, stimmt. Ne? Die haben diese PR-Nachricht, die sie vorher machen, plus eben...
Bei neuen Projekten wird die PR-Nachricht vorher geschrieben. Vor Meetings gibt's ein Handout, das muss gelesen werden.
Und so weiter und so fort.
Und in Word und nicht nur PowerPoint-Blog. Also, da gibt es viele Legenden drumherum, aber im Kern machen die das auch so und es funktioniert. Unterschiedlich gut oder schlecht, aber ich will ja auch nur sagen, es gibt schon Firmen, die sowas etablieren, und es ist halt eine Form der Selbstdisziplin. Wenn mir das wichtig ist und ich keine Lust auf Fehlkommunikation, Missverständnisse und damit ja auch Ineffizienz, schlechte Stimmung, also wenn ich darauf keine Lust habe, dann muss ich irgendwas tun. Dann kann ich nicht sagen, dann lasse ich das weiterlaufen und das wird schon irgendwie von alleine irgendwie weggehen. Dann muss ich was tun, und das ist ein Weg. Das ist nicht der einzige, aber es ist sicherlich ein Weg. Ja. Reflexion, sich darüber im Klaren werden und dann Regeln aufstellen, die vereinbaren, miteinander absprechen und sagen, das sind die 6 Tools, ein Projektplan wird da gemacht und eine Abstimmung wird so gemacht. Das einfach ein paar Standards vereinbaren. Und die Etikette, wie wichtig ist die Etikette, hängt davon ab, wie ist meine Firmenkultur. Es gibt natürlich super entspannte kleine Buden, da brauchst du keine Etikettendiskussion. Ja, da lachst du dich tot. Aber natürlich in großen Häusern, in großen Companies ist das schon wichtig, dass man, dass jeder weiß, was so ein Stück weit zumindest der Korridor ist, in dem man sich hier verhalten soll, um nicht hier völlig irgendwie aus der Kurve zu fliegen.
Aber wie bricht man da das Mindset auf, Stefan? Das wäre mal eine Frage an dich, weil ich meine, es ist zum Beispiel... Es gibt ja Lebenssituationen, wo Generationen hervorragend miteinander auskommen. Ne? Die meisten Großeltern lieben ihre Enkelkinder und vice versa. Ne? Und das funktioniert hervorragend, in vielen Fällen. Ne? Manche hassen ihre Großeltern, ist mir schon klar. Nicht alle lieben sich, aber im Kern ist es da. Da kommt viel Verständnis von den Älteren, Offenheit gegenüber den Jungen. Und die Jungen wissen, ich kann eigentlich mir viel erlauben. Und wenn es mal kracht, dann kann ich zu Oma und Opa und die helfen mir. Weißt du? Das funktioniert super menschlich. So, und irgendwie kriegen wir das ja nicht übertragen in die Businesswelt, zu sagen, da ist eine ältere Generation, die offen gegenüber den neuen Jungen sind und ihnen auch Fehler zugestehen. Und dass die junge Generation, die sagt, trotzdem, ich kann ja an den Erfahrungen partizipieren, auch wenn ich es in der Ausprägung anders mache, weil meine Rahmenbedingungen ganz andere sind, die Tools ganz andere sind, meine Lebensrealität gar nicht anders. Wie kriege ich denn das zusammen? Weil eigentlich potenziell ist es ja in jedem uns drin, eigentlich per DNA mitgegeben.
Der Unterschied ist halt in der Company, das ist halt eine sozusagen künstlich zusammengestellte Konstellation an Individuen, die sich alle am Ende vom Tag, zumindest kann das ein Szenario sein, sich selbst optimieren. So, und der Babyboomer, der jetzt oben sitzt, findet sich sowieso besser, als er eigentlich es tun sollte. Ja. Und sieht im Zweifel die von unten kommen, X, Millennial, Z und demnächst Alpha, sieht diese Generation von unten im Zweifel als Konkurrenz, als Bedrohung. Die wollen mir irgendwie Budgets, meine Rolle, was auch immer weg. Also da hast du halt, wenn es doof läuft, hast du da im Grunde von oben beginnend ein großes Problem. Und das ist ja genau das Ding, dass in den Aufsichtsräten, in den Beiräten, in den GF-Büros, ja leider tendenziell, muss man ja sagen, ne? Ausnahmen bestätigen zum Glück oft die Regel, aber es gibt halt auch noch das Problem, dass da Generationen sitzen, die ehrlicherweise dann auch...
Die sitzen auf ihren Stühlen und kommen nicht raus.
Die wollen nicht. Denen fehlt auch tatsächlich die Zugänglichkeit, wie sagt man, die Offenheit, so, die Offenheit, sich dann auch selbst mal in Frage zu stellen und sagen, habe ich hier eigentlich ein Thema? Denn zurück zu deiner Frage, ne, wie bricht man sowas auf? Na, typischerweise durch Reflexion. Du musst halt anerkennen, ich habe hier ein Thema. Ne, also weißt du, wenn die Badehose klemmt, dann stell dich doch mal auf die Waage. Und dann wird dir die Waage eine Zahl sagen. Schönes und dann Bild. Musst du laufen gehen und weniger essen. Da kann die Badehose nichts für und die Waage auch nichts. Ja, und die läuft doch nicht im Winter automatisch ein, die Büx. Das ist im Zweifel etwas, wo du jetzt handeln musst.
Und Firmen, die das nicht machen, die werden dann rausgekegelt einfach und dann muss man denen nicht nachtrauen. Und die, die es hinkriegen zu reflektieren, die werden sich weiterentwickeln, anpassen und bestehen bleiben. Ist es auf das, was es dann hinausläuft oder?
Naja, so schnell geht's in der Regel ja wahrscheinlich nicht, aber es ist zumindest, wird kein Wettbewerbsvorteil daraus, wenn du in deiner Firmen, ich sag mal, Konstruktion die unterschiedlichen Generationen ignorierst, die Bedarfe dieser unterschiedlichen Generationen, die Stärken, die mitbringen, wenn du das alles negierst und sagst, wieso, ich schreibe keine WhatsApp, ich brauche das nicht, ich will das nicht, Gegenrede mag ich nicht, im Zweifel, bei mir kann jeder machen, was ich will, das ist das Mantra, mit dem ich hier groß geworden bin. Wenn das der Spirit ist, dann hilft kein Tool, hilft nichts. Dann ist es aber kein Generationsproblem in der Tiefe des Raums, sondern es ist ganz, ganz oben in der Hierarchie, in dem Corner Office hinten links mit dem Eichenschreibtisch irgendwie im Entree. Und dann muss da sozusagen angesetzt werden. Ne? Aber das ist ein Extrembild. Ich bin ehrlicherweise optimistischer. In aller Regel wird es so sein, dass die Leute auf so eine Reflexionsreise sich einlassen. Und dann entsteht aus der Kombination der Generationen mit ihren jeweiligen stereotypischen Stärken entsteht was Tolles und dann macht es auch Spaß zu arbeiten und anzugreifen. Ne?
Sehr gut, Stefan. Komm, und wir schnappen uns jetzt hier ein paar Zettler und trinken mir den Kaffee und gehen mit gutem Beispiel voran.
Alles klar, komm.